Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid und wie immer begrüße ich kurz vorm Wochenende zur Vorschau auf den nächsten Bundesligaspieltag. Alle Spiele werden besprochen mit ganz vielen Expertengästen, die wir dazu geladen haben. Es geht um den 20. Spieltag und wir fangen mit meinen ersten beiden Expertengästen auch an. Es geht um das Spiel, das am Freitag stattfinden wird, nämlich Hertha BSC gegen Schalke 04. Für die Hertha bei mir heute Marc Schwitzki von Hertha Base. Hallo Marc.
Moin.
Und für die Schalker Fabian Kukovic vom Knappencast, dem Schalke 04 Podcast auf meinsportpodcast.de. Hallo Fabian.
Servus.
Servus, schön, dass ihr es geschafft habt. Ja, zwei Teams, wo es echt viele Themen auch abseits des Platzes gibt, über die man sprechen könnte. Aber wir fangen erstmal trotzdem, finde ich, mit der rein sportlichen Situation an. Die ist nämlich bei der Hertha, glaube ich, besser als die Stimmung. Zumindest drumherum oder die Themen, die sich häufen. 13. Platz, 22 Punkte, weil man auch tatsächlich jetzt wieder gewonnen hat. Und das gegen Wolfsburg 2:1. Das Ergebnis liegt schon mal nahe, dass wir vielleicht im letzten Bully-Special gar nicht so daneben lagen mit der Spielanlage, die man da gesehen hat. Aber wir fragen natürlich gerne nochmal Marc, was war das für ein Spiel?
Ehrlich gesagt war es schon das, was wir zwei in der letzten Folge vorausgesagt haben. Es war ganz, ganz gruseliger Fußball von beiden Mannschaften. Kann man aus Wolfsburger Sicht natürlich nochmal fast kritischer sehen, aufgrund dessen, dass sie ja deutlich besser dastehen, deutlich besser dastanden als Hertha zu dem Zeitpunkt und zu Hause gespielt haben. Die hatten also eigentlich eine klarere Mission, aber auch von Hertha war das wirklich ganz, ganz gruseliger Fußball. Es war klar, als dann feststand, dass Luke Bakio von Anfang an in der Spitze spielen wird und Wolf reinkommt und Davy Selke halt eben draußen sitzen wird, dass es noch mehr um Kontersituationen gehen wird, um schnelle Vorstöße. Aber wenn du keine drei Bälle am Stück zum Mann bekommst, dann erledigen sich auch Umschaltmomente ganz schnell. Und defensiv stand man jetzt, nachdem man gegen Bayern 4 Gegentreffer kassiert hatte, wieder sehr viel besser, wobei Wolfsburg einen da eben auch nicht wirklich herausfordert. Also man kann zumindest sagen, dass die Innenverteidigung Wout Weghorst gut im Griff hatte und das ist ja zumindest keine Selbstverständlichkeit. Ansonsten, ja, war das Wolfsburger Spiel so statisch, dass man da auch gar nicht extremst in Bedrängnis kam, aber dennoch haben die das gut gemacht. Torunariga meldet echt wirklich Stammelf-Ansprüche an nach den letzten beiden Spielen. Mittelstädt hat es sehr gut gemacht, der für Plattenhardt überraschend reinkam. Und ja, also natürlich, die Punkte sind extremst wichtig. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. So im Abschiedskampf ist das super wichtig, zumal Bremen und Co. ja verloren haben. Das heißt, es sind jetzt 5 Punkte auf dem Relegationsrang. Das hilft natürlich wirklich doll, nachdem man gegen Bayern verloren hatte und da die Konkurrenz noch gepunktet hatte. Aber der Luke Bakio-Kopfball zum 2:1, der fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen. Der wird ja auch in 10 Jahren noch nicht erzählen können, wie er den reingemacht hat, aber ist am Ende auch egal. Im Abschiedskampf nimmst du manchmal auch solche irgendwie Punkte mit.
Und die hat man auf jeden Fall am vergangenen Wochenende mitgenommen. Jetzt gehen wir erstmal zu den Gästen. Die Schalker stehen in dieser Saison ja auch sehr gut da, gerade im Gegensatz zur letzten auch. Stehen auf dem 6. Platz, mittlerweile 33 Punkte, haben aber am vergangenen Wochenende dann doch eine harsche Niederlage erfahren, Fabian. 5:0 bei den Bayern. Klar ist, ich glaube, kein Team dieser Bundesliga schätze ich wirklich auf Augenhöhe mit den Bayern ein. Aber wenn man so eine gute Saison spielt und dann doch irgendwie nochmal so klar gemacht kriegt, dass es da, also zumindest so wie ich das Spiel gesehen habe, auch noch Qualitätsunterschiede in einem größeren Bereich gibt, ist das irgendwie ja doch ärgerlich?
Ärgerlich ist vielleicht das falsche Wort. Ich glaube, das war wieder mal so ein typisches Auswärtsspiel beim FC Bayern München für einen Schalke-Fan. Man macht sich immer kleine Hoffnungen, keiner geht wirklich mit der Mentalität rein, ja, wir gewinnen das heute oder wir holen hier jetzt Punkte mit, sondern man hat immer so ein kleines bisschen Hoffnung, dass einem doch gerade nach dieser langen Durchstrecke, die man doch jetzt über einige Jahre mit sich zieht, gegen die Bayern punkten kann oder sogar gewinnen kann. Und in den ersten Minuten stellt sich Schalke dann immer relativ gut an, dann trifft Lewandowski in der ersten Viertelstunde und dann geht alles den Bach herunter. War gestern genauso der Fall, mit dem Unterschied, dass Bayern richtig Lust hatte, Tore zu schießen. Ich glaube, die waren auch richtig gierig drauf, nachdem sie gesehen haben, dass Leipzig eben gegen Frankfurt Punkte gelassen hat. Bayern war enorm stark, enorm dominant. Schalke hat sich auch zu schnell beeindrucken lassen. Schubert hat ja gepatzt in den ersten Minuten, wodurch dann das 1:0 durch Lewandowski zustande kam. Dann ist man total eingebrochen. Ich glaube, am Ende hatte man einen Ballbesitz von 24%. Dass du gegen die Bayern nicht viel Ballbesitz hast, ist klar doch, aber ich denke 24%, damit kannst du dann halt auch wenig reißen. Bis auf einen abgefälschten Schuss von Matondo, der an die Latte ging, konnte man offensiv auch nichts bieten. Und letzten Endes hätte das Ergebnis, so klar muss man das sagen, auch höher ausfallen können. Gab, glaube ich, zwei aberkannte Abseitstreffer, wo einer echt sehr, sehr knapp war. War ein Klassenunterschied, auch ein Nackenschlag, den man unter Wagner bisher in der Form noch nicht hatte. Hat Schalke ein bisschen, ja, wie soll man sagen, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass man vielleicht eben noch nicht unter diesen Top-3-Spitzenmannschaften, Top-3, Top-4-Spitzenmannschaften ist. Dennoch glaube ich, dass man jetzt auch nicht den schwarzen Peter malen muss. Sascha Rita hat es ganz gut nach dem Spiel zusammengefasst. Lieber du verlierst jetzt 5-0 einmal ganz dick gegen die Bayern, anstatt jetzt fünfmal hintereinander knapp mit 0-1. Dementsprechend sehe ich das auch als Teil des Entwicklungsprozesses. Hoffe, dass die Mannschaft und der Trainer da die vernünftigen Schlüsse draus ziehen kann und man jetzt gegen Berlin auswärts ein anderes Gesicht zeigen kann als zuletzt in München.
Und jetzt kommen wir auch wieder zu Berlin und ich habe schon so ein bisschen angesprochen, Marc. Es gibt ja so ein, zwei Themen rund um den Verein und rund um Spieler, die mir zumindest immer wieder ins Auge springen, wenn man sich mit der Hertha beschäftigt, sei es jetzt ein Kalou, sei es ein Arne Meyer. Mit diesem Einstieg spätestens auch von Klinsmann als Trainer scheint ja wirklich sich viel im Verein verändert zu haben und das auch wirklich Auswirkungen auf jeden Bereich zu haben. Wie schätzt du jetzt auch diese Negativschlagzeilen ein in diesem Umfeld?
Ich glaube, dass man die sehr individuell betrachten muss, weil es natürlich immer individuelle Situationen sind. Was sich grundsätzlich verändert hat, wie du schon gesagt hast, ist die Ausgangslage mit Jürgen Klinsmann als Trainer, der. Wir wissen es ja eigentlich alle, der ist nun mal ein Erneuerer. Er ist jemand, der nicht davor zurückschreckt, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen, zugunsten des allgemeinen Prozesses, den er anstoßen will. Und das betrifft dann halt auch einzelne Spielerschicksale. Oder halt auch generell, muss man sagen, habe ich das Gefühl, dass Jürgen Klinsmann aktuell dabei ist, eine neue Leistungskultur der Mannschaft zu etablieren. Und dabei bricht er teilweise Dinge auf, die vorher halt vielleicht so in der Komfortzone lagen und eben bequem vor sich hingeschwommen sind. Und jetzt ne, tritt das alles ans Tageslicht. Und dazu, wie gesagt, die drei Namen, die jetzt aktuell natürlich medial herumgeistern, sind Kalou, Stark und Meier, die sich öffentlich geäußert haben. Also erstmal muss man sagen, dass der Zeitpunkt natürlich klar ist. Es ist kurz vor Transferfensterende. Da kommen halt eben die Aussagen, das ist ja normal, das ist dann halt gebündelt, aber nach Freitag ist da auch einigermaßen wieder Ruhe, würde ich sagen. Das kennt, glaube ich, jeder Verein so ein bisschen, dass da Spieler nochmal ausloten wollen. Und bei Kalou ist es die Situation, dass er wirklich einer der größten Aushängeschilder war in den letzten Jahren, das ist vollkommen klar, vielleicht auch einer der größten Namen, der jemals für Hertha gespielt hat, durch den Champions League-Gewinn und so weiter. Aber er jetzt einfach kein Stammspieler mehr sein konnte, das war vollkommen klar. Und Hertha wollte wahrscheinlich den klaren Cut, um nicht jede Woche auf der PK die Frage zu beantworten, wann kriegt denn jetzt Kalou wieder seine Chance? Deswegen hat man wahrscheinlich gedacht, okay, so einen ständigen Unruheherd wollen wir nicht, wir machen den klaren Cut. Dass das vielleicht zu ruckartig passiert ist oder ähnliches, das kann ich mir durchaus vorstellen. Und daher kommen ja auch die Aussagen von Kalou, der jetzt aktuell im Einzeltraining ist. Aber auch das wird sich wieder beruhigen. Arne Meyer, boah, also. Ich könnte jetzt einen riesen Fass aufmachen, aber ich glaube, dass der Junge gerade sehr falsch beraten ist oder wird. Das, was er sagt, ergibt wenig Sinn, wenn er davon spricht, dass er nicht das Gefühl hat, dass man weiter auf ihn setzt. Der Junge war quasi 9 Monate am Stück verletzt. Also
Sonst wurde er lange nicht mehr eingesetzt, ja.
Ja, wann sollte man denn auf ihn gesetzt haben? Das hatte jetzt Michael Preetz bei Vontorra bei der Sky-Sendung auch ziemlich klar nochmal gesagt, dass er grundsätzlich natürlich so eine Unzufriedenheit von Arne Meyer versteht, weil er halt eben zuletzt nicht viel gespielt hat, aber das hatte ja keine Gründe, die vom Verein ausgingen. Arne Meyer hat sich irgendwie zu U21-EM geschleppt, da war er eigentlich noch nicht richtig fit, ist dann da irgendwann auch rausgekegelt, also aus der Startelf, hat sich dann bei Hertha in den ersten Spieltagen, ich glaube nach dem ersten oder so, verletzt, war dann 6 Monate raus, war jetzt für die Winterpause, sollte er sich wieder, war wieder dabei, hat sich dann aber im Testspiel gegen Frankfurt wieder am Knie verletzt und jetzt für das Spiel gegen Schalke wäre eigentlich die erste Trainingswoche gewesen, die ja mal durchgängig hätte mittrainieren können, um sich zu empfehlen. Und dann kommen solche Aussagen. Das ist sehr eigenartig. Das ist wirklich sehr eigenartig und das wirkt auch etwas fremdgesteuert. Naja, aber wie gesagt, das könnte ich jetzt noch ewig ausführen, aber ich glaube auch da, Hertha wird ihn nicht abgeben und das wird sich irgendwie hoffentlich wieder zurecht ruppeln, weil wenn Meier so weitermacht, verbaut er sich natürlich auch den Weg zurück. Deswegen muss er jetzt eigentlich die Füße stillhalten. Und bei Niklas Stark habe ich da das Gefühl, dass, wie gesagt, was ich schon angesprochen habe, dieser Konkurrenzkampf, der jetzt neu eingetreten ist, den Jürgen Klinsmann angestoßen hat, der schmeckt vielen Spielern anscheinend nicht. Und das ist eher erschreckend, was die Mannschaft angeht. Und dass sie anscheinend diese Form der Leistungskultur vorher nicht kannte, dass es da vielleicht auch große Egos gibt. Und wenn Niklas Stark in seinen Interviews eher auf Jürgen Klinsmann rumhackt, als mal anzuerkennen, dass er eine wirklich, wirklich magere Hinrunde gespielt hat und zu Recht auf der Bank saß, dann stimmt da irgendwas nicht. Und dann sind da vielleicht auch Egos zu groß. Also ja, ich würde, um es kurz zusammenzufassen, es sind individuelle Schicksale, aber klar hat das alles seinen Anstoß mit Jürgen Klinsmann gefunden und solche Umbruchprozesse sind nie, also die gehen nie leise vonstatten.
Umbruch also bei der Hertha und der ist in vollem Gange, das hört man da auf jeden Fall raus. Fabi, nochmal zu Schalke, bevor wir zu den Tipps kommen, dann auch. Da gab es ja quasi auch zu Beginn der Saison schon diesen Umbruch mit dem Trainer, jetzt vor dem 20. Spieltag, der 6. Platz. Wie gut hat der denn schon geklappt und glaubst du, da ist auch noch Luft nach oben?
Also ich glaube, dieser Umbruch hat zumindest erstmal, das kann man festhalten, besser geklappt, als sich viele erhofft hatten. Aber es ist definitiv noch Luft nach oben da. Das hat sich ja nicht nur zuletzt bei der Niederlage gegen Bayern jetzt gezeigt. Ich glaube, abgesehen von David Wagner ist auch die Personalpolitik entscheidend. Man sieht, welche Spieler man wieder zurück für seine Seite gewinnen konnte, mit einem Amin Harit zum Beispiel. Man sieht aber auch, wie man Spieler, die vorher als gescheitert galten, wieder aufbauen konnte, wie ein Omar Mascarell oder auch, muss man, finde ich, sagen, Suat Serda, auch wenn der schon sein Potenzial gezeigt hat. Abgesehen davon hat man ein paar richtig starke Vertragsverlängerungen hingelegt, am Anfang mit Weston McKennie, Amin Harit hat gefolgt, Suat Serda soll angeblich auch davor sein, seinen Vertrag zu verlängern. Ich glaube, insgesamt langfristig gesehen entwickelt sich Schalke in eine gute Richtung und kurzfristig spielerisch hat man auch einiges schon wettmachen können im Vergleich zur letzten Saison. Das erkennt man nicht zuletzt am Tabellenplatz, auf dem wir stehen, auf dem wir, finde ich, auch zurecht stehen. Deswegen finde ich, dass jeder Schalke-Fan auch nach dieser Klatsche gegen die Bayern mit dem aktuellen Stand auf jeden Fall mehr als zufrieden sein kann.
Und dann werden wir jetzt natürlich auch noch gemeinsam tippen, wie das vielleicht auch für die Schalke-Fans nach dem nächsten Spieltag aussehen könnte. Marc, was glaubst du, wie geht das Spiel aus?
Schwierig. Also ist ja die besondere Konstellation, dass wir am Dienstag gleich wieder aufeinandertreffen. Das gibt es auch nicht so oft. Also ich glaube, Hertha hat sich jetzt so ein bisschen Druck genommen durch den Sieg gegen Wolfsburg. Das muss man sagen, man ist jetzt nicht dazu gezwungen, gegen Schalke irgendwie zu punkten, sondern kann das Spiel ein bisschen ruhiger angehen. Ich glaube, Schalke hat durchaus Probleme mit dem Ballbesitz. Hertha wird ihn diesen aber geben wollen und deswegen tippe ich mal auf ein 0-0, wie gegen Wolfsburg eigentlich, aber diesmal würde ich es auch wirklich nehmen.
Okay, also 0-0 sagt Marc. Was hält denn Fabian dagegen?
Ich glaube auch, dass es ein schweres Spiel wird. Nicht nur zuletzt dadurch, dass man jetzt die Reaktion natürlich erstmal erwarten muss, die Schalke nach dieser Klatsche zeigt. Aber die Personallage ist halt ebenfalls extrem schwierig momentan. Zum Aufnahmezeitpunkt ist Benito Raman zwar zurückgekehrt, sehr wichtiger Spieler gerade fürs Pressing. Allerdings sind Kenny, Nastasic als auch Kabak fraglich. Und das wären natürlich 3 von 4 Spielern der Viererkette. Deswegen könnte es zum Beispiel zu einem Debüt von Todibo kommen. Caligiuri müsste vielleicht auf der Rechtsverteidigerposition aushelfen. Also es sieht stark nach einer Notverteidigerkette aus. Deswegen wird es sehr, sehr schwer, aber ich glaube, am Ende kann Schalke dann doch gewinnen. Ich glaube, man wird sich dann doch gut präsentieren können, gerade mit der Rückkehr von Raman, der meiner Meinung nach momentan einer der wichtigsten Spieler im Team ist. Deswegen tippe ich auf einen 2-1 Auswärtssieg.
Dann tippe ich ein 1-1 und wer das Schalker-Tor schießt, weiß ich noch nicht, aber ich glaube, bei Hertha trifft Selke. Ja, der hat eine Trefferquote wie du bei guten Wortspielen, aber ich glaube, an diesem Wochenende macht er eins.
Ja, nicht schön, aber Selke, ne? Aber dafür müsste er spielen. Also er kam jetzt gegen Wolfsburg die letzte Minute, aber
das muss reichen für einen guten Stürmer.
Für einen guten Stürmer reicht das. Du sprichst es an, ja. Schwierig.
Also, unsere Tipps 1-1 von mir, 0-0 von Marc und 2-1 für Schalke von Fabian. Und dann bedanke ich mich natürlich auch bei den beiden, dass sie hier waren. Danke, Marc.
Sehr gerne.
Danke, Fabian.
Immer wieder gerne.
Und wir haben jetzt noch 8 weitere Partien vor uns in diesem Bully-Special. Bleibt also auf jeden Fall dran. Gibt noch eine Menge Gäste, eine Menge Gesprächsstoff. Lohnt sich auf jeden Fall.
Bully-Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de. Der Knappencast mit Fabian Kukovic. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.